ekelhaften Boomer Boys.
Wow, Kalk und Welk, der Doppelwumms der Podcast-Welt. Und Olli, lass uns doch gleich heute mal so cool sein und einen drauflegen. Was hältst du davon? Wir machen einen Triple-Wumms.
Ja, finde ich gut. Wird es genauso inhaltslos wie der Doppelwumms der Ampel? Oder hast du eine konkrete Vorstellung, wo du hin willst mit dem
Nein, ich wollte dich eigentlich auch eher fragen, nur mal so aus deiner Perspektive, also aus deiner professionellen Sicht ja auch heraus, weil du dich ja auch damit auskennst. Wie um alles in der Welt kommst du als Politiker, aber vor allem auch noch als Bundeskanzler darauf, einen Satz sagen wie, das ist kein Wumms, das ist ein Doppelwumms. Ja. Das ist doch so eine Sprache. Also im Kindergarten, wenn du das sagst, ne, also das geht ja wieder in die Richtung, jetzt drücke ich ihn platt.
Absolut. Aber man kann das aber psychologisch leicht erklären, weil Olaf Scholz muss ja damit leben, dass ihn alle nicht ganz zu Unrecht für einen emotionslosen Menschen halten, der quasi mit der Raufasertapete eins wird, und dann wollte er mal ein bisschen cool sein, und nachdem er ja mit der Bazooka damals, du erinnerst dich, in der Corona-Krise schon alles weggeballert hat, hat er jetzt den Wumms verdoppelt. Weil das kann.
Aber der Doppelwumms, ist das oder ist es auch, weil ich kenne das Wort, also jetzt nur diesen Wumms, eigentlich eher als Rums aus der Bildzeitung immer. Die lieben das ja, vor allem immer, wenn Fernsehsendungen nacherzählt werden in der Bild. Dann hast du immer so, dann sagte der und der das Rums, Ausrufungszeichen.
Ja. Das kommt genau.
Und glaubst du, dass das vielleicht bei ihm da ist, so dass er gesagt hat, also da mache ich jetzt mal, damit die Bildleser das auch verstehen, ich meine jetzt nicht den Rums oder den Doppelrums, weil das klingt auch so ein bisschen, als wenn du einfach nur mit dem Arsch was umgerissen hast, sondern den Wumms. So ist es, das könnte sein, oder?
Also ich glaube, letztlich will man mit sowas immer davon ablenken, dass es eben noch keinen Inhalt gibt. Also ich darf nur daran erinnern, dass sich da die zwei wichtigsten Minister des Kabinetts und der Kanzler zugeschaltet vor die Weltpresse begeben und alles, was sie sagen können, inhaltlich sicher ist. So Leute, wir haben hier einen Doppelwumms mit bis zu 200 Milliarden, die wir hoffentlich nicht brauchen. Und für was wir die ausgeben und wer die kriegt, das klärt sich dann alles. Das durfte jetzt diese arme Kommission übers Wochenende klären, was auch sehr lustig ist, dass die dann 30 Stunden in ein Zimmer gekettet werden und sich das Konzept ausdenken sollen, das die Politik schon seit Sommer hätte erfinden können. Das so macht man. Dann kommt man eben mit sowas jetzt mit 20% mehr Wumms. Das bedeutet halt gar nichts.
Nee, es bedeutet gar nichts. Aber die Frage ist ja auch, was kommt also dann jetzt als nächstes? Wir hatten jetzt schon die Bazooka und den Doppelwumms. Also jetzt als nächstes kann doch nur noch sowas wie Yippie-Ki-Yay Schweinebacke kommen, oder?
Ja, also das Problem ist vor allem, wenn du solche Erwartungen wächst, dann können die Leute ja nur enttäuscht sein. Also wenn der Doppelwumms jetzt für dieses Jahr tatsächlich erstmal bedeutet, dass die Leute für den Dezember was erstattet bekommen und alles andere machen wir nächstes Jahr, dann wumst das natürlich in den Köpfen nicht mehr so richtig doll. Also das ist der Nachteil, wenn du so marketingmäßig auf die Kacke haust, dass die Leute leider auch was erwarten. Das ist gefährlich.
Ja, wenn es dann so ein Mini-Wumms oder ein Wümschen
ist, dann Vorsicht, den Gag hat Söder schon gebracht. Mach keine Witze,
hat die
Söder.
Oh, entschuldige, ich nehme den zurück.
Peinlich, sorry, Olli. Peinlich.
Nein.
Also du hast den gleichen Humor wie Söder. Denk da mal drüber nach.
Jetzt mach mich doch nicht gleich so fertig am Anfang. Das möchte ich ja jetzt gleich aufhören.
Ja. Gut, also. Will dir ja nicht den Urlaub versauen. Du bist ja noch im Urlaub.
Genau. Wir machen hier nicht den Doppelwumms. Wir machen den Mein lieber Gesangsverein. Uiuiui, ja, leck mich doch am Kabel. Und deshalb hörst du, dass ich im Urlaub bin, ne? Und man hört doch, dass ich auf Sylt bin, oder?
Wenn man genau hinhört, hört man Meeresrauschen. Man hat vor seinem geistigen Auge Spaziergänger mit Einstecktuch und Halstuch. Also einfach nicht dieses Gesocks wie an anderen Urlaubsorten, sondern einfach schöne Menschen, wohlhabende Menschen, Menschen wie dich.
So, genau. Und man hört so im Hintergrund auch, man hört vielleicht zwischendurch mal, wie ich leise eine Auster schlürfe. Ja. Oder die leichte Perlage des Champagners, den ich mir hier natürlich nebenbei gönne. Ja, ich bin auf Sylt und habe es hierher geschafft. Und auch dazu nur nochmal, weil wir das letzte Mal oder vorletzte Mal ja schon auch mal erzählt haben, welche Boomer-Schwierigkeiten wir haben mit der Technik. Ich habe es nochmal getoppt eigentlich. Ja. Und zwar habe ich hier alles vorbereitet. Ich sitze hier in einem, also im Gästeschlafzimmer. Ich habe auch ein Foto gemacht, das werde ich da nochmal posten, damit man das sieht. Da habe ich hier das so studiomäßig aufgebaut. Alles ganz super gemacht, alle Kabel mitgebracht, die Geräte, alles super eingestöpselt. Und dann hatte ich erst kein Internet, weil ich, das hat sich dann aber nach einer Stunde oder so geklärt, weil ich einfach die falsche Buchse genommen habe. Ja. Das ist, Anfänger, das finde ich ist okay. Aber das zweite war richtig geil, wenn du jetzt so mit dieser, mit den Techniksachen, ne, aber jetzt komme ich mit kein Strom. So. Das ist eigentlich was, was man doch auch unserer Generation schon zutrauen könnte, oder?
Dass wir selber Strom erzeugen oder was
das ist jetzt dein Problem? Nein, dass wir aber wissen, wie das geht, also mit einer Steckdose und einem Kabel.
Du hast die Steckdose nicht gefunden, oder was?
Doch, die habe ich gefunden. Ich hatte auch ein Kabel drin. Ich hatte nur ein falsches Aufladekabel für das Gerät, weil das so ein... Wir haben ja so ein richtiges, das habe ich aber an meinem Computer gelassen und habe mir ein anderes Aufladekabel mitgenommen. Und wir haben einen Laptop, wo hier alles drauf ist. Und ich bin ansonsten eher im Mac-Bereich und habe da alle Kabel. Aber hierfür hatte ich nur so eins, wo ich dachte, das wäre das Richtige. Und das war
das ist jetzt aber mal eine echt gute, aufregende Geschichte zum Reinkommen. Atemlose echt, Spannung. Du musst dir nur eins klar machen, wenn du jetzt jede Woche deinen neuesten technischen Abenteuer erzählst, könnte es sein, dass das bei den Hörern, die jetzt vielleicht auch selber schon ein bisschen jünger sind als wir, dass das irgendwann kippt, dass sie nicht mehr denken, ach, der ist ja technisch ein bisschen herausgefordert. Das klingt dann irgendwann wie Pflegestufe 3, was du hier erzählst. Das musst du einfach nur wissen.
Ich rede mich jetzt hier gerade in die Demenz. Also das, meinst du, dass gerade die Fans wegklicken und... Gut, dann ich nenne es mal, das war hier mit den Kabeln, ich sag's, das war der Doppelwumms der Blödigkeit. Ich habe ihn geschafft, aber was auch immer. Hey Leute, ich habe hier Strom und wir reden.
Ist wir das zeichnen cool? auf, also das hoffen wir zumindest. Klatscht dir ruhig selbst.
Da ist jetzt mal gerade hier, ne, großer Applaus.
Aber das ist im Grunde, dein Unvermögen ist ja die perfekte Überleitung zu dem heutigen Thema Nummer eins, das wir uns überlegt haben, dass wir mal darüber reden, sozusagen als Herbstferien-Special, kann man heutzutage noch guten Gewissens in Urlaub fahren und vor allem schafft man es überhaupt mit der Bahn, mit dem Flugzeug, mit dem Auto? Es. Sollte man es und hat es überhaupt noch Sinn? Also du hast ja jetzt innerhalb kürzester Zeit, während ich einfach, weil wir ja eine Krise haben, weiter arbeite, hast du jetzt innerhalb kürzester Zeit deine Herbstferien mit zwei verschiedenen Urlauben schon verballert. Du warst ja gerade erst in Kroatien, warum auch immer, und jetzt bist du auf Sylt. Jetzt nicht Urlaub. Das heißt, viele Hörer werden sich jetzt auch von dir entfremden, weil die merken, wie reich du bist. Verstehst du? Also diese ganze linke Propaganda, die du sonst verbreitest, bricht jetzt, bröselt in sich zusammen. Weil ich bitte dich mal, Kroatien
und Sylt direkt hintereinander.
Ja, die Folge wird von vorne bis hinten eine glatte Folge.
Das ist ja mein Armageddon hier, was wir machen.
Dein persönliches Waterloo. Aber erklär doch, du musst dich nicht
rechtfertigen. Ich wickel mich hier gleich in den Vorhang. Weißt du das?
Ja, jetzt versuch damit. Versuch damit Fäkalwitzen abzulenken. Erklär mal lieber, warum du in diesen Zeiten zwei Urlaube hintereinander machst.
Also das sind jetzt keine Urlaube gewesen. Ich war einmal eingeladen auf einer Hochzeit und zwar auf der Hochzeit von Sebastian Fitzek und der hat in Kroatien geheiratet.
Jetzt streut er noch ein, dass er prominente Bestseller-Autoren kennt. Das wird ja immer besser.
Und der hatte uns eingeladen und da sind wir hin.
Und kann der nicht in der Lüneburger Heide feiern wie ein normaler Mensch?
Ja, und Sylt ist verbrannt durch Lindner, ne? Da bin ich jetzt, also können jetzt nur noch Leute wie ich hin, nach Sylt. Das hat er auch komplett verloren. Aber Kroatien ist immer noch eigentlich in Ordnung. Da kannst du immer noch hin, um schön zu feiern. Und das war auch eigentlich ganz schön, aber ich habe momentan, und zwar nicht nur deswegen, ich musste auch beruflich zweimal nach Köln, also in deine Richtung, ne, muss ich mal sagen. Und der BER ist schon kein Spaß. Aber in Köln habe ich übrigens zum Beispiel, und das hatte jetzt nicht urlaubsmäßig, sondern nur so reisetechnisch zu tun, eins der schlimmsten Erlebnisse, was ich glaube ich je hatte, das war am Flughafen in Köln, war ein derartiger Aufruhr, weil vor der Security, der Pre-Security-Bereich, also der noch
der Parkplatz erst
da reinführt, der am Gang ist, war so überfüllt und der gesamte Gang war voll mit Menschen, dass die sich schubsten, schrien, die Polizei riefen, dass zwischendurch, Polizei, Polizei, hier gibt's eine Schlägerei, da muss die Polizei dazwischen gehen. Ich habe von links und rechts und hinten und vorne Kinderwagen, weil in die Hacken und über die Füße gekriegt von Leuten, die ihn schreien, lassen Sie mich durch, ich habe Kinder, ich habe auch Kinder, wir alle haben Kinder. Die haben sich fast mit Kinderwagen geprügelt. Es war so furchtbar, ich kam nach Hause, war völlig fertig, habe mir das Kreuz verzogen und musste dann noch mir eine Spritze vom Arzt holen. wiederholen, weil es wirklich echt so heftig war. Das habe ich so noch nicht erlebt und die ganze Zeit, vor allem mit einer latenten Aggression, dass du wirklich dachtest, es geht jetzt hier gleich eine komplette Massenschlägerei.
Ja, und was daran ja amüsant ist, ist, dass wir diese Bilder im Sommer gesehen haben, speziell auf dem Flughafen Köln-Bonn und in Düsseldorf, und dass die Monate dazwischen offenbar leider nicht nutzen konnten, das Problem in den Griff zu kriegen. Es ist speziell doch in Düsseldorf wohl so, dass man eigentlich noch eine Woche extra Urlaub nehmen muss, um einzuchecken. Das ist jetzt scheinbar normal. Was ich aber auch denke, wenn ich diese Bilder sehe.
Und Düsseldorf war nämlich auch die Reise, die eine davon, zum Einchecken, das ging sogar bei mir, aber du musst einfach noch immer ein paar extra Tage einrechnen für den Koffer, weil ich habe über eine Stunde auf den Koffer gewartet, auch aus Personalmangel. Es kam dann nach einer halben Stunde kam der erste Aufruf, dass einfach nichts kam. Also du musst dir auf jeden Fall so oder so, man muss sich, wenn man jetzt eine Flugreise macht, schon so 2-3 Stunden mindestens, so 3 Stunden, sag ich mal, Puffer hinten und vorne immer machen. Also nicht, dass man denkt, oder komme ich gerade rechtzeitig an und dann bin ich pünktlich beim Job oder irgendwie sowas. Ne?
Gleichzeitig ist aber auch erstaunlich, dass, wenn man bedenkt, wie lange wir schon über das drohende wirtschaftliche Armageddon reden und die große Krise, dass diese Krise natürlich da ist und für viele Leute auch echte Existenzfragen stellt, aber sie wird offenbar individuell erlebt, sehr unterschiedlich erlebt, denn wir haben in diesen Herbstferien, wie ich gelesen habe, Rekordbuchungen. Jetzt kann man sagen, das ist Eskapismus, die Leute wollen nochmal einmal Spaß haben und sich ablenken, aber gleichzeitig zeigt es natürlich, wie falsch es ist, Geld mit der Gießkanne auszuschütten, weil es eben Leute wie uns gibt und, seien wir ehrlich, vor allem Leute wie dich, die es gar nicht brauchen. Ja? Also warum kriegst du, machen wir es mal persönlich, warum kriegst du 300 Euro Energiegeld? Warum kriegst du jetzt deine Dezember-Gasrechnung bezahlt? Also bei mir selber habe ich noch ein gewisses Verständnis, aber...
Ja, aber bei mir überhaupt nicht mehr. Ich schäme mich jetzt hier sowieso auch gerade. Also nach dieser Sendung, sage ich dir auch, werde ich in mich gehen.
Ja,
also mich nochmal hinlegen, schätze ich.
Nicht überdenken als Gesamtkunstwerk. Ja. Und weißt du übrigens, woran das scheitert, dass sie von der Gießkanne nicht wegkommen? Das wissen viele Leute gar nicht, weil alle... An dir zum einen, aber auch daran, dass die Ökonomen, alle Ökonomen, und zwar die Konservativen und auch die etwas Linkeren, sagen, das einzig Gerechte wären Direktzahlungen an die Leute, die es wirklich brauchen. Und weißt du, warum wir das nicht hinkriegen in Deutschland, im Gegensatz zu Österreich zum Beispiel? Weil man dafür, Achtung, unsere Kontonummer und unsere Steueridentifikationsnummer zusammenbringen müsste. Und das dauert noch mindestens 1,5 Jahre, bis der deutsche Staat das hinkriegt. Das ist unser neuer Berliner Flughafen. Die Steueridentnummer und die Kontonummer zusammenbringen. Das ist für dieses Land nicht mehr machbar. Daran scheitert zum Beispiel.
Ja, aber wenn immer auch gleich solche Hürden kommen, weißt du, also kann man nicht einfach das irgendwie, das Geld mit der Post schön schicken?
Ja, also die Österreicher machen zum Beispiel so, da schickt man einfach selber seine Kontonummer und sein Anliegen hin, dann überprüfen die kurz, ob man wirklich das braucht und dann kriegt man das. Das klingt jetzt total crazy, aber ich sag mal, alte Regel, was der Österreicher schafft, könnten wir auch schaffen, theoretisch.
Da setzt du die jetzt aber ganz schön unter Druck bei uns.
Ich weiß.
Jetzt schon heftig.
Ja. Also wenn aber sag mal, wir waren ja beim Thema Herbstferien und Reisen. Darf man denn überhaupt noch reisen jetzt? Also, oder macht es überhaupt Sinn? Also, du hast deine Abenteuer erzählt vom Flughafen. Jetzt gerade hast du ja ein Bahnabenteuer auf dem Weg nach Sylt erlebt, weil irgendwelche Spaßvögel Bock hatten, an zwei Stellen die Kabel durchzuschneiden.
Da muss man mal sagen, da tut mir die Bahn jetzt aber auch fast leid. Also,
da können sie mal nichts dafür, ne?
Nee, ehrlich, weil genau an dem Tag eben, als wir nach Sylt fahren wollten, kam eben dieser Sabotageanschlag auf die Bahn und bevor wir los konnten, mussten wir dann wieder Stopp machen und zu Hause bleiben und weil eben gar nichts mehr ging, auch die Autozüge und so ja nicht mehr fuhren und da hat mir die Bahn dann schon leid getan, weil ich dachte, ey, die machen schon von selber so viel Scheiße und alle sind so wütend und dann kommen noch Leute und sabotieren. Ich finde, also auch als Saboteur, hast du doch eine gewisse Ehre und ein Herz, da müsstest du doch jetzt in diesen Momenten eher der Bahn helfen.
Ja, wenn einer am Boden liegt, da trittst du nicht nach normalerweise.
Richtig.
Ne?
Richtig. Das finde ich total unfair.
Also
das war echt eine Schweinesabotage.
Das geht mir auch immer so. Ich will sowieso die Bahn tendenziell immer verteidigen, weil, weißt du, Bahnbashing ist auch im Humoristenbereich so die unterste Form. Das ist wie einem Baby den Schnuller wegnehmen. Es ist zu einfach und es macht keinen Spaß. Es kann, je nach Baby kann es auch mal Spaß machen. Aber in dem Fall will ich sie immer verteidigen. Und dann lese ich so wie jetzt vor 2-3 Tagen, dass sie, weil sie jetzt doch gerade Geld unter anderem für Doppelwümse, ist das der Plural? Ich glaube ja, weil sie dafür Geld brauchen, dass dann zum Beispiel die Investitionen, die dringend nötig wären, weil wir bei der Bahn ja von Technik aus der Kaiserzeit reden. Das sind Weichen, die hat wirklich noch Kaiser Wilhelm, wahrscheinlich der Erste, nicht der Zweite, eingeweiht. Das
wollte ich gerade sagen.
Ja. Also nicht. Der Opa. Jetzt lese ich aber, dass diese längst fälligen Investitionen sich wahrscheinlich um Jahrzehnte verschieben und kein Witz, dass vieles davon dann vielleicht erst im Jahr 2072 fertig ist. Wenn wir beide wahrscheinlich nicht mehr so viel davon haben, weil wir dann, ich habe es mal ausgerechnet, ich bin glaube ich 106 oder so ähnlich. Ich will dann immer noch reisen, aber macht es dann noch Spaß? Das ist die Frage. Ne?
Aber ich schätze doch, zwischendurch werden Sie doch nochmal wieder ein paar Pferdekutschen einsetzen, oder?
Müssen sie, wenn es so weitergeht. Spätestens, ja, wenn der Blackout kommt. Genau.
Nee, das Problem ist wirklich auch, ich bin wirklich totaler, ehrlich, eigentlich totaler Bahnfan und ich fahre auch viel lieber mit der Bahn. Nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern eben auch, weil ich zum Beispiel finde, wenn ich jetzt eben an die letzten Flugreisen denke, ich musste es machen oder besser gesagt, es war eine Fehlentscheidung, weil nach Köln hätte ich von Berlin 5,5 Stunden gebraucht. Die hatten auch kürzere Verbindungen vor einiger Zeit. Jetzt sind sie aber gerade wieder extrem lang. Da habe ich gedacht, okay, und ich habe es da ein bisschen eilig, dann nehme ich jetzt ausnahmsweise doch den Flieger mit einer Stunde. Allerdings war die ganze Reise dann doch auch 5 oder 6 Stunden und die habe ich nur stehend, eben wie gesagt, in irgendeinem Pulk schreiend mit Leuten verbracht, wo
Sekunde,
du denkst, du kriegst gleich ganz in die Fresse.
Heißt das, du, ich muss es einmal gerade wissen, du schaffst es wirklich 5 Stunden zu stehen, ohne dich zwischendurch hinzusetzen oder hinzulegen? Weil das ist ja jetzt, wenn man dich länger kennt, klingt das jetzt ein bisschen angeberisch, eben, muss man sagen.
Nein, also erstens mal nicht nur 5 Stunden am Stück, aber ich habe ja auch eben gesagt, dass ich danach eine Spritze vom Arzt brauchte.
Ja, natürlich.
Das war auch so. Ja, das war ja auch so.
Andere denken, sie hätten Probleme und dann hören sie dir zu.
Nee, dann hören sie mich, dann geht's aber richtig ab. So, nein, aber daher ist die Bahn wirklich auch im Grunde viel bequemer und viel passender. Obwohl ich auch in den letzten Bahnfahrten, die ich hatte, sagen wir mal so, zwischen einer halben und einer Dreiviertelstunde Verspätung ganz normal war. Mhm. Jetzt gerade die letzte Fahrt, die ich hatte, war okay, da war es so zwischen 5 und 10 Minuten, das kennen wir als Studenten, das ist vollkommen normal, das gehört, finde ich, dazu, da will ich auch gar nicht meckern, aber sonst so ist es eben momentan das Problem, dass du, egal ob es Bahn oder Flug oder sonst was ist, es gibt kein Personal, es gibt keine Leute, die sich um irgendetwas kümmern können und deswegen funktioniert einfach auch gar nichts. Das hat gar nicht nur was mit der Technik zu tun, sondern eben auch einfach, es sind keine Menschen da, die irgendetwas reparieren können oder auch einfach nur die ganz normalen Handlungen aus.
Sagt der Mann, der nicht mal ein Kabel in den Computer kriegt. Das ist ja auch nicht schlecht.
Ja, und jetzt stell dir vor, du hast nur mich da.
Ja. Weißt du, was mein persönlicher Bahnhorror neuerdings ist? Ja. Kennst du das auch? Also einerseits ist man ja angesichts der Corona-Welle, finde ich es eigentlich ganz gut, dass jetzt wieder die Maskenpflicht in der Bahn da ist. Aber ich habe jetzt gerade vor 2 Tagen wieder so eine Kandidatin gesehen, direkt in der Reihe neben mir. Maske runter, dann eine Tüte Erdnüsse in die Hand geschüttet und dann jede Erdnuss wirklich einzeln eine halbe Stunde abgeleckt, falls der Schaffner kommt und an die Maskenpflicht erinnert. Es geht natürlich auch mit dem Apfel, habe ich auch schon gesehen, dass Leute wirklich 3 Stunden an einem Apfel lecken. Man wird so aggressiv, wenn man das sieht, aber ja, man kann ja nichts machen, ne? Weil es ist ja die persönliche Freiheit des Einzelnen und da sitzt man daneben und denkt, ja toll, dann
ja, wir hatten mal vor genau allem so weiter. Bei einem Flug letztens hatten wir eine Frau neben uns sitzen, die Maske nicht, also als noch, jetzt ist ja seit 1. Oktober keine Maskenpflicht mehr, aber dann war noch Maskenpflicht, die hat sich aber einfach keine Maske aufgesetzt und hat dann angefangen und hat während des Fluges wirklich die ganze Zeit durchgehend gehustet. Und zwar aber richtig,
so Gewölle hochgeholt.
Ja, bis man so irgendwie dann sagt, könnten Sie vielleicht eine Maske aufsetzen? Weil das ist ja dann, sag ich mal, wenn du schon jemanden hast, der wirklich so...
Hast du das gesagt?
Auch vor Symptomen strotzt. Ja, wir haben es versucht. Und meine Frau und ich, wir saßen da, haben es versucht, ihr zu sagen. Da wurde die Frau richtig aggressiv, hat gesagt, wir sollen uns um unsere Sachen kümmern. Und dann haben wir gesagt, ist aber doch noch Pflicht. Dann kamen Leute aus anderen Reihen und haben sie gebeten absetzen, weil es wirklich so massiv war und so laut und als er sagtest, okay, und sie, nein, ich bin allergisch, ich habe eine Allergie und ich darf keine Maske aufsetzen. Also bis es dann irgendwie, ist aber auch keiner gekommen vom
Personal. Habt ihr sie dann als Gruppe zu Boden gerungen oder wie ist es ausgegangen?
Es war so, ich glaube irgendwann, also so nach 2 Dritteln des Fluges, ist sie dann irgendwann mal aufs Klo gegangen und hat sich so eine Pseudomaske noch geben lassen und hat die dann aufgesetzt. Ich glaube, weil sie einfach merkte, dass ihr so viel Hass und Wut entgegenkam aus allen Reihen, von allen drumherum und sie alle böse anguckten, dass selbst sie dann irgendwann eingeknickt ist. Aber ja, das ist sowas, das macht dich dann echt irgendwie, weil das macht dich auch hilflos. Also da bist
ist
du
aber schade, dass jemand, der noch selber denkt und nicht nur die Mainstream-Medien konsumiert wie du, dass der dann dem Gruppendruck so nachgeben muss. Das macht mir jetzt auch ein bisschen traurig, wenn ich so sacken lasse.
Wie ich? Also dass sie, die Frau meinst du?
Die Frau, ja, ja. Du musst es auch mal aus ihrer Perspektive sehen, weil
ja,
sie hat bei Telegram die wahren Infos über Corona und dann kommt dann so ein Staatsmedien-Kasper wie du und versaut dir den Tag. Das wäre die andere Art, diese Geschichte zu erzählen, Olli.
Richtig, richtig. Sie war mutig und hat versucht, mal wirklich ihre Freiheit auszuleben und sich nicht dem Druck zu beugen. Und dann kam ich, ich merke ja heute, ich kann keinen Punkt machen hier. Also dann ziehe ich noch einen, wo ich nämlich wirklich, da war ich kurz davor, das war übrigens auf dem Flug nach Kroatien, dass ich aber kurz davor war, das Flugzeug zu verlassen, weil ich wirklich wütend wurde, weil nämlich genau dieses, also gerade was, wenn das so um Masken und ähnliches geht, dann hast du ja ganz oft die Leute, die sich dann wütend mit dem Personal auseinandersetzen und rummotzen und so, wo ich immer denke, oh Mann, die tun mir aber auch echt leid, die Flugbegleiter und Begleiterinnen und all die Menschen, die sich mit denen dann auseinandersetzen müssen. Bei mir war Folgendes, EasyJet geflogen, ne, gab keinen anderen Flieger, dann kannst du ja irgendwie...
Der braucht schon durchblutete Beine, man kann auch...
Richtig, ne, dann kannst du ja für alles, was aber noch irgendwie so ein bisschen dir eine Menschlichkeit erlaubt, musst du ja extra zahlen. Und dann hatte ich extra einen Platz am Notausgang, wo du irgendwie ein bisschen mehr Beinfreiheit und so weiter hast, weil dass ich da so gerade in die Sitze passe und das ist so ein bisschen besser. Zahlst du alles extra, alles gut, ich sitze da, will mich angurten und der Gurt ist zu klein, der ist mini, also der ist wirklich so ganz, ganz klein.
Ich denke auch, dass es am Gurt lag, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Gurt lag.
Ich weiß, dass ich körperlich vielleicht ein wenig ausladend geworden bin in den letzten Jahren, das ist mir ja bewusst, aber trotzdem, ich fliege viel und habe das noch nie erlebt. Dieses hier war wirklich für ein junges, magersüchtiges, 12-jähriges Model oder so ausgerichtet. Und ich kriegte es nicht zu. Dann habe ich versucht, mit meiner Frau zu tauschen. Die kriegte es, also konnte auch kaum atmen. Und es ging nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, kann ich so eine Verlängerung haben? Dann kam einer an, sagte, ja, Verlängerung, sagte, okay, Verlängerung, aber damit dürfen Sie hier nicht sitzen. Und ich so, wieso? Ja, Notausgang. Da darf man nicht mit einer Verlängerung sitzen. Sage ich, okay, kann man den Gurt hier irgendwie so verlängern? Also hat der noch irgendwo Spielraum oder so? Nein. Sage ich, was soll ich denn dann tun? Ja, da können Sie nicht sitzen. Und der Flieger war ausgebucht, bis auf den letzten Platz.
Ja.
Und ich so, ja, was soll ich dann tun? Ja, da können Sie nicht bleiben. Und dann ist er gegangen. Und da dachte ich so, was soll ich jetzt machen? Ich guckte mich nur um und dachte, es ist ja nicht so, dass du jetzt freie Platzwahl hättest. Oder dass ich dachte, erwartet er jetzt, dass ich aufstehe, jemand anders niederschlage und auf meinen Platz zerre, ich gucke, wo ein dünnes, junges Mädchen ist, dass ich aus ihrem Platz reiße und dann auf meinen setze. Dann kam der wieder, sage ich, was soll ich denn jetzt machen? Sag ich, ja, müssen wir mal schauen, müssen wir da mal sehen. Aber da können sie nicht bleiben. Ging wieder weg. Dann kam... So, das Boarding ist completed und wir rollen jetzt an. Und ich immer nur, hallo, was soll ich jetzt machen? Ich habe keinen Grund mehr. Ja, ja, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann passen Sie auf, dann bleiben Sie stehen, dann muss ich jetzt aussteigen. Also entweder Sie helfen mir, dass ich einen anderen Platz kriege oder ich muss aussteigen. Und dann ist meine Frau gegangen, hat vorne, wo Bekannte saßen, jemanden gefunden, der mit mir tauschen konnte, weil da kriegte ich dann einen Platz mit einem normalen Gurt und konnte sitzen. Aber da war ich wirklich kurz davor, wenn dich da einfach einer so rotzig dann anmacht,
hast du das jetzt,
ja, da können sie nicht sitzen bleiben.
Hast du diese 5 bis 7 Minuten lange Geschichte jetzt erzählt, um ein weiteres Fanal gegen das Bodyshaming zu zünden? Oder?
Ja.
Ja, okay.
Gurte, also lange Gurte für alle erstens, aber nein, aber da ist das so, ich wollte damit sagen, dieses Gefühl, wenn du so gedemütigt da sitzt und die so alle gucken, wie, ja, ja, der Dicke, der kriegt da seinen Gurt nicht zu. Und dann sagt er auch noch so, versuchen Sie es mal unterm Bauch. Was ich auch sagte, ja, was meinst du, was ich alles die ganze Zeit gemacht habe, du Trottel?
Ja, außerdem geht das ja alles ineinander über bei dir. Also was heißt jetzt unterm Bauch?
Es ist ja auch nicht unterm Bauch. Ich habe doch gar keinen Übergang von Bauch zu irgendwas. Ich bin einfach eine Masse.
Wenn wir das mal addieren, deine letzte Anekdote und alle deine anderen schaurigen Reisegeschichten, man kommt ja jetzt wirklich so langsam an den Punkt, dass man, mal jetzt abgesehen von so Klimaerwägungen und so, man kommt an diesen Spaßbremsenpunkt, dass man fragt, hatte meine Oma nicht recht, die gesagt hat, zu Hause ist es doch am schönsten. Es war egal, aus welcher Weltgegend ich wiederkam. Ich musste dann immer erstmal schwören, dass es in Ostwestfalen aber viel schöner ist als, keine Ahnung, auf Teneriffa oder sonst wo. Und mit den Jahren, denke ich, da lag wie oft bei älteren Menschen eine tiefe Weisheit drin, weil hast du dich das nicht auch schon mal gefragt? Also jedes Mal, wenn man, egal ob mit der Bahn oder mit dem Auto oder mit dem Flugzeug, keine Ahnung, das Hin- und Wegkommen ist oft so nervig, dass man denkt, jetzt zu Hause auf dem Balkon oder im Garten oder in einem Haus, wo ich weiß, das WLAN ist gut, wo ich weiß, wie ich meine Fernsehsender programmiert habe. Ich weiß auch, dass wie das Essen ist. Ich habe Strom. Ich weiß, was es zu essen gibt, weil ich habe es ja selber gekauft oder jemand, der hier wohnt. Am Ende ist doch alles besser als Reisen. Und das oft denke ich, dass auch selbst wenn du ein schönes Hotel hast, allein dieses Ritual dieses schrecklichen Frühstücksbuffets, mir ist auch völlig wurscht, wie die Qualität von dem Buffet ist, allein, dass ich zugucken muss, wie andere Teutonen da Schneisen reinfuttern, das zieht mich so runter, dass ich so denke, ja, warum macht man das überhaupt? Ja, man ist dann irgendwie woanders, zugegeben, kann auch mal schön sein landschaftlich, aber eigentlich nervt's doch von vorne bis hinten.
Ja, und da gebe ich dir vollkommen recht. Also erstmal so dieses alte Urlaub auf Balkonien, wie das früher ja mal so schön hieß, ne, was man so sagte. Nein, aber ich habe auch inzwischen auf jeden Fall genau diese gleiche Empfindung. Die Reise ist so nervig, egal wie, egal auf welche Art, ist so anstrengend. Auch Fliegen, was ja so früher, wenn wir auch noch mal so an die alten Filme denken, ne, wo das ja so als ein Luxus, man wollte als junge Frau Stewardess werden und Pilot war ein Traumberuf, weil du siehst die Welt und sowas. Das hatte aber auch damit zu tun, dass man damals eben überhaupt kaum Möglichkeiten hatte, größere Strecken wirklich da so zu überwinden und Langstreckenflüge.
Die Leute denken wirklich irgendwann, dass du 1930 geboren bist, wenn du so
erzählst. Ja, ist ja auch so. Ne? Da konntest du nur früher mit dem Panzer halt irgendwo hinfahren, aber hattest halt
richtig.
Sonst keine Möglichkeit.
Das war genau, Pauschalreise.
Du konntest nur Länder 30er, 40er
Jahre. Genau.
Nein, aber wenn du da jetzt so dran denkst, es macht ja aber wirklich eben diese Reise macht so wenig Spaß, dass sich dann der Urlaub dazwischen lohnen muss. Deswegen so mal kurz irgendwo hin, ist kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Auch so dieses Gefühl von einfach mal für ein Wochenende, ne, wie ja viele machen, oder fliegen mal für 2-3 Tage nach Malle oder sonst irgendwas.
Ja, oder weißt du, für eine Hochzeit nach Kroatien.
Oder
das
nach,
macht doch gar keinen Sinn, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja. Totaler Irrsinn, würde ich niemals mehr machen, ne, ab jetzt.
Nein.
Aber es ist wirklich so, dass du da gar nicht dieses Gefühl davon, dass du eben irgendwie deine Zeit einfach damit so vergeudest und so tötest und eben genau dieses Gefühl auch hast, also inzwischen, ich will nicht mehr wohin, wo es weniger schön ist als zu Hause. Das ist aber auch von früher, also das kommt ja auch immer
Setzt übrigens voraus, dass es zu Hause schön ist, ne?
Eben, das wollte ich damit sagen. Das ist ja eben auch genau das Ding. Ja. Und wenn es, also wenn es bei, wenn du froh bist, dass du mal irgendwo hinkommst, wo du ein Fenster aufmachen kannst und es nicht stinkt, weil es halt zu Hause so ist, dann ist es.
Herzlich willkommen beim Podcast Probleme von reichen Leuten. Schön, dass Sie dabei sind. Haben Sie uns trotzdem weiter lieb. Weißt du, was der eigentliche Urlaubshorror ist? Ich sag dir mal, was der eigentliche Horror von Urlaub ist, dass man von allen Seiten unter so einen Aktivitätszwang gesetzt wird. Weißt du, zu Hause ist das vollkommen wurscht, wenn ich den halben Tag vor der Glotze liege oder weiß ich nicht, mich einfach nur von A nach B oder zum Kühlschrank schleppe.
Da sind aber auch alle froh, wenn du gar nicht so
sehr aufhörst, genau.
Und wenn man dich da einfach liegen lässt. So,
aber im Urlaub denkt man immer, man muss Pläne machen und dann, das weiß ich noch aus meiner Kindheit, der eigentliche Horror liegt wirklich in diesem Wort spazieren gehen. Das ist doch wirklich, in unserer Kindheit gab es ja gar keine Urlaube mit Eltern ohne dieses bescheuerte Hin- und Hergewander, wo man auch, unser Vater hat uns immer verarscht und wir haben dann noch schon nach 20 Minuten angefangen rumzujaulen, wie weit noch? Ja, da hinter dem Hügel ist ein Kiosk und der kam natürlich nie und so ist man dann irgendwie 2-3 Stunden einfach nur durchs Gelände gelatscht und das hat sich bis heute bei mir gehalten. Ja, ich gehe auch mal gern durch eine schöne Landschaft, aber überhaupt dieser Aktivitätsterror. Wie hat man sich deinen Urlaub vorzustellen da auf Sylt? Ich nehme an, mit sehr viel Aktivität, oder?
Nee, ich gebe es auch zu, dass das hier auch in der Familie so ist. Meine Frau überlegt dann ja auch immer sofort, was man alles machen kann und kommt mit 1000 Vorschlägen und, und ich immer so, lass uns doch erstmal ankommen.
Sagst du noch nach 3 Wochen wahrscheinlich, ne?
Ja, ne, so am letzten Tag können wir ja nochmal gucken, was wir da machen. Ich mache immer die Pläne eigentlich, wo wir abends essen gehen und was wir irgendwie da an schönen Sachen machen, aber so tagsüber. Und ich habe auch dieses, genau wie du, das Konzept Spazierengehen bis heute nicht verstanden.
Ja.
Also das Gehen ohne Ziel. Also ein Ziel, wo man einkehren kann dann. Und dafür musst du halt einen Weg überwinden. Okay, damit kann ich noch leben. Aber so gehen, ohne zu wissen, warum und wohin, einfach nur um da so zu laufen, das habe ich noch nicht. Das
verstehe ich auch nicht.
Kriege ich irgendwie nicht
so hin. Habe ich nie verstanden. Also ich muss zugeben, ich bin noch nicht alt genug, um mir ein E-Bike zu kaufen, und ich empfinde auch, dass der Rentner auf E-Bike mittlerweile mit das gefährlichste Säugetier ist, das man überhaupt treffen kann in freier Wildbahn. Aber da würde ich, da könnte ich mich mit anfreuen, weißt du, so ein etwas leichteres Mofa, dann würde ich auch zu einem schönen Ort, wenn da jemand führt, würde ich das machen.
Zur Not. Ich fahre ja auch gerne Segway.
Bist du mal
Segway gefahren? Nein, ich bin Segway auf der Bühne früher gefahren, als ich bei der Live-Tour. Und das Ding ist echt gut, aber es funktioniert halt eben nicht so richtig im Wald oder so. Ja. Also jetzt, damit kannst du jetzt nicht Segway, kannst du nicht spazieren, sacken oder so, wie man das, ich weiß nicht, wie man das sagt. Aber ansonsten ist das ja auch ein lustiges Gerät. Also lustiger als Elektroroller oder so, aber auch leider noch unpraktischer.
Und man sieht extrem bescheuert aus, aber ja, wenn du dir darauf gefällst, ist es ja gut.
Ja.
Und musstest du denn so wie ich auch Urlaube mit Kindern? Mittlerweile ist man ja dann längst schon selbst in der Elternrolle. Hast du das auch mitgemacht, was das bedeutet? Weil da kannst du dir dann ja wiederum 1000 spannende Sachen überlegen, die du gut findest, und du kannst zu 100% sicher sein, die werden scheiße finden. Das ist einfach.
Nein, ich bin ja in die Stiefvaterrolle gekommen, als unsere Tochter eben schon 10 war, und habe damit also so die ersten 10 Jahre übersprungen. Also diese etwas schwierigeren. Und das nicht. Aber ich erinnere mich natürlich noch so an die Zeiten der Kindheit. Und da jetzt auch nochmal, früher war es ja eben sowas wie, wir ja gerade sagen, Flugreisen und auch sogar mit dem Zug oder so, war in den 70ern, in denen wir ja klein waren.
Entschuldige mal, natürlich sind Leute in den 70ern mit dem Zug gefahren.
Aber wirklich nicht so viel. Natürlich gab es schon Züge.
Bei dir kommen einfach die Jahrzehnte durcheinander.
Aber du bist noch nicht, und auch jetzt die ersten Jahre, also wir haben jetzt schon zugegeben, dass wir 65, 66 geboren sind. Aber das heißt, das war End 60er, Anfang 70er, als wir klein waren. So. Und da ist man doch noch nicht so viel mit Zug oder Flugzeug unterwegs gewesen, sondern da ging noch sehr viel übers Auto. Da bist du auch mit der Familie hauptsächlich mit dem Auto gefahren. Oder bist du schon früh geflogen?
Ja, ich glaube, ich bin das erste Mal mit 6 oder 7 geflogen. Bei uns war es so, mein Vater hat sich selbstständig gemacht mit einer kleinen Werbeagentur, und wir konnten zum Beispiel im Sommer fast nie wegfahren, weil er da immer arbeiten musste, und wir sind dann relativ regelmäßig dafür in den Weihnachtsferien dann sowas wie, ja, keine Ahnung, auch mal Mallorca oder Kanaren. Das habe ich schon relativ jung erlebt. Da hat Reisen aber auch, das kann man den Kindern kaum noch erklären, da hat Reisen schon auch etwas mehr Freude gemacht, weil die Horrorgeschichten, die du gerade von Flughäfen erzählst, die gab es da nicht. Man ist eigentlich aber so durchgelatscht ins Flugzeug. Vielleicht hat mal einer gefragt, haben sie eine Panzerfaust dabei, aber man ist meistens einfach so direkt rein. Nicht mal das mit den Flüssigkeiten wurde überprüft.
Kannst du dir das vorstellen? Nur mal gerade so, ja, ich bin, glaube ich, mit 18 oder so das erste Mal geflogen, und jetzt kommt und du schon als kleines Kind bist du so Jet-Set-mäßig durch die ganze Welt und machst mir hier Vorwürfe von wegen Reichtum und so, weil ich hier in einem Minizimmer hier auf Sylt sitze und froh bin, dass ich ein Stromkabel habe. Also jetzt mal ehrlich, jetzt mal schämst also, du dich aber auch mal bitte. Entschuldigung,
ich darf hier Friedrich Merz zitieren, wir waren gehobener Mittelstand.
Ja, da mit dem Privatheli irgendwie überall hingefahren, und wir hatten da wirklich ein kleines Auto.
Wir haben Sand gegessen.
So, also jetzt hören wir aber mal auf.
Also du hast noch so klassischen mit Mama und Papa im Auto und dann in irgendeiner ranzigen Pension, so waren deine Kinderurlaube.
So waren meine Kinderurlaube, und wir sind, ich weiß noch, über einen Brenner gefahren, nach Italien dann mal, und ich weiß, dass ich davon echte Albträume hatte, weil das eben so immer nur, in meiner Erinnerung waren das halt unbefestigte Straßen, die stundenlang im Kreisel immer höher gingen und wo du in den Bergen gefahren bist, und ich weiß, dass ich davon geträumt habe, dass ich aus dem Auto gefallen bin und an einer Klippe, also an einer Bergwand hing, und meine Eltern nicht rückwärts fahren konnten, um mich abzuholen, und ich habe da gehangen und geschrien. Ich hoffe, es war ein Traum. Ich kann es jetzt gar nicht mehr so genau sagen im Rückblick, aber also, das hat mich total.
Wenn du jetzt gesagt hättest, der Traum war, du fällst vom Berg runter, hätte es eine wahre Geschichte sein können. Wenn du sagst, du hingst am Berg, glaube ich, nein, ist wahrscheinlich nur geträumt. nur ein Tipp.
Aber es war wirklich, das war wirklich absoluter Horror damals. Und eben, du hast dich daran gewöhnt, dass du halt einen Tag lang oder was gefahren bist. Und meistens dann ja eben als Kind hinten irgendwie mit Kuscheldecke oder irgendwas da eingemummelt, dahingelegt, dann den ganzen Wagen vollgeladen. Ich hatte zum Beispiel, wir hatten langweilige Urlaube, im Gegensatz zu dem kleinen Jet-Set-Welk, der da ja durch die ganze Welt gereist ist.
Ja, ja,
ne? Schon, ja. Also, nein, es ging in Harz oder nach Kell am See und weiß nicht was, so, wo wir Stauseen betrachtet haben oder sowas, weil nichts war. Und man hatte ja damals, jetzt komme ich wieder mit damals, aber wir hatten, das waren ja auch nicht jetzt Ferienwohnungen, wo du Fernseher und irgendwelche tollen Sachen sonst hattest.
Aber sondern, Internet schon, oder?
Natürlich Internet, naja, ja. Ohne Internet. Okay. Entschuldigung,
okay.
Das geht ja gar nichts. Mhm. Aber du hattest da eben nichts. Und dann haben wir nur so einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher mit Zimmerantenne gehabt.
Den wir jetzt finde ich gruselig.
Ja. Ja. Und dann musstest du da gucken und musstest immer drehen und gucken, wo der Fernseher stehen kann und wie du die Antenne drehen musst, damit du überhaupt noch ein kriseliges Schwarz-Weiß-Kackbild da irgendwie hast, um dann darin irgendeine Samstagabendshow sehen zu können oder ähnliches. Das ist Horror gewesen.
Die Antenne stundenlang ausrichten, um mit Mama und Papa den blauen Bock gucken zu können. Das waren die 70er.
Und den blauen Bock in Schwarz-Weiß, weißt du, ist die Hälfte schon mal weg.
Er ist nicht mal blau, er ist nicht, ist nicht der graue blau. Bock.
Es das ist der graue Bock. Ach, das ist furchtbar.
Ja.
Und ich habe immer dann selber, weil es eben wie gesagt entertainmentmäßig wenig gab und ich großer Comic-Fan war und immer schon viele Comics gesammelt habe, ich hatte einen ganzen Koffer nur voll mit Comics. Ich habe mir immer für jeden Tag, habe ich mir dann immer eine Comic-Ration zusammengestellt, was ich dann alles da lesen will und hatte dann irgendwie, wenn wir 3 Wochen weg sind, hatte ich, weiß ich nicht, so 100 verschiedene Hefte, einzelne dabei, die einen ganzen Koffer füllten und mein Vater konnte den gar nicht mehr hochheben, den Koffer und ins Auto kriegen und wir hatten auch keinen Platz, weil ich habe sonst geheult, also wenn ich nicht meinen Comic-Koffer hatte.
Aber das darf ich dir übrigens sagen, um den Sozialneid ein bisschen rauszunehmen, selbst wenn man Jet-Set-Urlaube macht, wie meine Eltern mit meiner Schwester und mir, es waren ganz normale Pauschalreisen, aber wir bleiben mal dabei, selbst wenn man Jet-Set-Reisen macht, wirst du dann ja erleben, was meine Eltern durchgemacht haben, du fährst dann meinetwegen zu irgendwelchen alten Tempeln oder was da sonst an Geröll rumsteht in solchen Ländern und denkst, die Kinder rasten aus, weil sie zum ersten Mal einen griechischen Tempel sehen oder was auch immer. Wir haben natürlich nicht eine Sekunde aus dem Auto geguckt, sondern einfach stumpf auch weiter unsere Comics gelesen. Ich habe mein Bild ist, meine Mutter dreht sich auf dem Beifahrersitz und sagt, sag mal, guck dir das, wir sind doch extra hierhin damit. Und wir haben natürlich einfach nur super genervt mit den Augen gerollt, einmal pflichtschuldig die alten Säulen angeguckt und dann weitergelesen.
Ja.
Man tut Kindern damit ja nicht mal einen Gefallen, womit wir wieder beim Zuhause bleiben werden.
Ja, und ich mach mal, das Comic ist eigentlich das Handy, ne, der 70er gewesen. Also das heißt, wenn man heute den Kindern und sagt, Mensch, guck doch mal vom Handy hoch. Das haben wir früher auch nicht. Also wir hatten kein Handy, aber wir haben auch nicht hingeguckt.
Unser
also
Insta war Asterix.
Richtig. Das Desinteresse an der Welt ist einfach, glaube ich, hat man einfach als Jugendlicher, das ist einfach wie alles angeboren. Das geht einem am Arsch vorbei, ob du da jetzt wirklich ein tolles Gebäude oder sonst was siehst. Dafür hat man überhaupt kein Interesse daran, weil das Gebäude steht halt da so rum, aber Superman kann fliegen und Asterix verkloppt die Römer mit seinem Zaubertrank. Das interessiert
Kannst einen, du dich auch oder? Noch an das Gefühl erinnern, mit dem man in den Supermarkt gegangen ist, wenn man wusste, heute kommt zum Beispiel ein neuer Asterix oder ein neuer Lucky Luke raus. Das war doch ein Fest.
Na, für mich auch jeder Freitag eigentlich. Freitags kamen dann immer die neuen Hefte, also damals ja immer Hefte, so sagte man dann ja auch. Und dann kam eben
alle 14 Tage, Hefte.
Kam Spider-Man, der damals noch Die Spinne hieß, oder dann die Marvel-Hefte und oder Superman und Superman Batman damals und so diese ganzen alten. Und ich habe danach meine Woche natürlich dann auch gerichtet. Ich habe mich auf den Tag gefreut wie verrückt, habe das Geld gesammelt, dass ich dann dahin zum Kiosk gehen konnte oder und mir das
durch
geholt
den Schnee
habe.
Barfuß.
Das war so schön.
Ja.
Ich habe meine Unterwäsche verkauft.
Jetzt hast du dich in eine Aldo Waltons-Folge verirrt und behauptest, du wärst irgendwie in der Depression der 30er Jahre im mittleren Westen aufgewachsen.
Anyway. Wenn ich dann das neue Heft von Fantastischen Vier gelesen habe und dann sagte man, gute Nacht, Oliver. Und ich rief, gute Nacht, John Boy.
Und da war gar keiner. Da
ging das Licht aus und die Musik kam.
Genau.
Das war
aber
schön,
weißt du, das ist doch jetzt, um das Reisethema vielleicht abzuschließen, ein schönes Fazit, wenn wir sagen, bleibt bitte alle zu Hause und lest einfach Comics, dann sind alle glücklich. Und vor allem hat dann Kalkofe mehr Platz am Flughafen, wenn alle anderen zu Hause bleiben.
Das und wäre in der Bahn. Sehr, sehr schön. Das oder? Wäre sehr schön. Ich wäre sehr froh, wenn ihr mir ein bisschen Platz lassen würdet. Und das Schöne ist ja auch heute, ne, du hast nicht mehr das, was früher ja auch noch war. Das wollte ich noch als letzte Frage auch an dich stellen zur Reise. Haben deine Eltern geraucht? Also weil das war ja früher auch, dass du im Auto, wenn du Eltern hattest oder Geschwister, Jüngere, die rauchten, ja. dann war es doch einfach, dass du da drin fast gestorben bist. Und auch Züge und auch Flugzeug, durftest ja überall rauchen.
Nein, du musstest rauchen.
Du musstest
es gab einen Rauchzwang.
Im Zug gab es Nichtraucherabteile, das waren aber nur ganz kleine und die waren auch nur durch ein Zeichen von den Raucherabteilen getrennt. Mhm. Also da durftest du nicht rauchen, aber du hast natürlich trotzdem den kompletten Rauch des ganzen Zuges da drin versammelt gehabt und konntest dem überhaupt nicht entfliehen. Hast du das damals auch gehabt?
Meine Eltern haben nicht geraucht, zum Glück. Ich hatte auch Glück, dass mein Vater hatte eine ganz kurze, intensive Rauchphase, wahrscheinlich bevor ich geboren wurde, hat er garantiert auch gequarzt, wie gesagt, die mussten, ja. Der hatte, als er sich dann wirklich selbstständig gemacht hat, hat er vor Stress, glaube ich, mal eine Zeit lang, wenn das stimmt, 80 Zigaretten am Tag geraucht. Und dann hat ihm ein Arzt gesagt, neueste Forschungsergebnisse sagen, das ist doch nicht so gesund, wie wir immer dachten. Und dann hat er von heute auf morgen aufgehört und wurde dann sogar laufsüchtig und ist ganz viel gejoggt, weil man natürlich erstmal fett wird, wenn man aufhört zu rauchen. Das ist eigentlich ein Naturgesetz.
Ich habe nie geraucht.
Sag komisch. Das jetzt nicht.
Wirklich nicht?
Da stimmt doch was nicht.
Wirklich
das
nicht?
Nein, sorry.
Ich hätte aber gedacht, dass du tierisch nicht. Viel geraucht und dann aufgehört hast.
Nein,
eben nicht.
So. Dann nehme ich das zurück.
Da hakt deine These aber mal, mein Lieber.
Lern du erstmal dich anzuschnallen, dann sehen wir weiter. Ja, gut, also das war doch mal ein richtig gute Laune Reisespecial, wo wir eigentlich sagen, alle sollen reisen außer wir, alle sollen nicht richtig. Mehr reisen außer wir, so rum. Dann haben wir kurz überlegt, wir sind ja auch irgendwie ein aktueller und politischer
natürlich.
Podcast.
Und wo wir gerade über die Vergangenheit ja von geredet haben, damit können wir das Aktuelle ja auch mit dem Nostalgischen verbinden, denn ich komme ja aus Niedersachsen.
Ja, da wurde gewählt gestern.
Richtig, und Niedersachsen ist ja momentan Top-Thema.
Ja, das denkt man immer so. Und dann merkt man aber, dass sich außerhalb von Niedersachsen doch eigentlich keiner für Niedersachsen interessiert. Und klar, diese Wahl, da ist jetzt dieser, wie heißt der, Herr Weil, ist es geblieben. Aber alle reden heute in den Kommentaren nur darüber, was das jetzt für die Ampel bedeutet. Also das interessiert auch die politischen Kommentatoren eigentlich gar nicht. Die landespolitischen Themen fallen irgendwie aus. Hast du denn noch Emotionen, wenn du an Niedersachsen denkst? Also fühlst du dich als Niedersachse?
Ich habe mich schon früher nicht wirklich als Niedersachse gefühlt. Ich hatte da also nie jetzt besonderen Lokalpatriotismus, sondern es war so, ja, ich war da halt. Und ich habe auch immer noch, also mich interessiert immer noch, was so in Niedersachsen los ist. Ich habe ja nun viele, viele, viele Jahre in Hannover und drumherum, also dann noch die Randgebiete wie Peine und Engelbostel und so weiter
erlebt. Wo du aber geboren wurdest, ne?
Da bin ich geboren worden in Engelbostel und dann aber Hannover. Aber ich war auch froh, als ich das Ortsausgangsschild gefunden habe irgendwann. Mhm. Und dann mal sehen konnte, dass es auch noch andere Städte gibt, obwohl ich damit nichts gegen Hannover sage, aber auch nichts dafür. Und so ist es auch mit Niedersachsen. Aber ich fand es natürlich schon ganz interessant, da mal zu sehen, dass jetzt trotzdem auch da immer noch gewählt werden darf. Also das ist ja schon mal toll für Niedersachsen. Ja. Muss ich jetzt sagen, nach all der Zeit. Und es kommen natürlich Erinnerungen hoch, wenn wir so dran denken. Und damals warst du ja wenigstens, sag ich mal, so Teilzeit-Niedersachse.
Ja, ich habe da auch, ich war ja sogar in Hannover gemeldet für drei Jahre oder so. Ja. Ja.
Und da hast du ja auch viel mitbekommen. Und wir haben ja auch eigentlich immer mit den damaligen Politikern einiges zu tun gehabt. Und das waren zu jener Zeit ja vor allem auch Gerhard Schröder.
Ja, Gerhard Schröder war so oft im Frühstücksradio auch als Gast, also auch in Person in die Sendung eingebunden und im Studio dabei, dass der eigentlich auch auf Lohnsteuer Karte für uns hätte arbeiten müssen. Der war meiner Erinnerung nach haben wir ganz viel mit Gerhard Schröder gemacht. Heute schäme ich mich ein bisschen, aber damals dachte man einfach nur, er ist ein ganz normaler, ja, gemäßigt Mensch. Populistischer Politiker und da wussten wir ja noch nicht, dass der eines Tages Putins wichtigster Mann wird. Wir konnten es ja nicht an. Wir wussten ja nichts. Wir wussten ja von nichts.
Wir wussten von nichts. Das ist einmal auch jetzt wirklich so ein bisschen unangenehm, weil also Schröder, das war schon immer zwar auch, dass man jetzt nicht mit allem zufrieden war, was er vielleicht dann danach später gemacht hat, aber es war ja doch irgendwie zur Hannover-Zeit musste man ja doch immer schon sagen, es war so einer, wo du das Gefühl hattest, ah, der packt an, der ist aber auch schon ein ganz cooler Typ, mit dem kannst du auch mal so sprechen. Der hat einen Sinn für Humor. Ne? Ja, und trinken konntest du vor allem und Wurst essen und so. Und der war wirklich viel da. Also, weil der auch immer natürlich wusste, wie man populistisch gut auftritt, ne? Und was man so tun muss und hat deswegen viel mit Radio FFN und auch mit anderen Radiosendern damals zusammengearbeitet und ja, mit dem Frühstücksradio schon. Und auch Dietmar hat ja für ihn einige Male Auftritte gemacht und so weiter. Und ich glaube, Schröder hat sogar eine Folge Der kleine Tierfreund gesprochen, oder?
Ja, genau.
Soweit ich mich erinnere. Ja. Ne? Hat der auch sogar mitgemacht.
Das würde ich an Wischmeier Stelle heute bestreiten, dass es so war, aber ich meine auch, dass es so war. Ja,
ja, also der war wirklich, der war viel da. Wir haben auch noch ein Bild mit Schröder, weiß ich auch noch. Und Dietmar und Sabine haben auch ein Schröder-Buch geschrieben. Fällt mir
stimmt
auch dabei ein.
Ja, ja, genau.
Also
ja, man kann ja auch mal das Positive sehen und sagen, der hatte wenigstens auch noch einen Entertainment-Faktor. Wir ahnten nicht, in welche Richtung es gehen würde, aber der hat natürlich auch verstanden, dass auch Politik ein Unterhaltungsbusiness ist. Und das war ja auch jetzt im Nachhinein die Phase, wenn du bedenkst, dass dann ja irgendwann auch Wulff kam, der berühmte Klinkerbutzen-Skandal, Bobby Carr Gate. Auf einmal war das angeblich langweilige Hannover sowas wie die Skandalhauptstadt von Deutschland. Es war auf einmal crazy sexy Hannover. Davon ist es jetzt, also dagegen ist es heute ein bisschen langweilig, muss man sagen.
Das ist auch ein bisschen langweilig geworden, genau. Aber Wulff, jetzt genau wo du eben gerade sagst, Schröder wusste wenigstens eben, wie man die Leute nicht langweilt. Und wie man Entertainer auch ist, das wusste Wulff zu der Zeit jedenfalls ja gar nicht, sondern war ja wirklich genau das Gegenteil eigentlich. Und das war auch derjenige, wo man sich immer dann irgendwie etwas drüber lustig machte, weil er halt so besonders dröge war und so eben gar nicht diesen natürlichen Witz oder Charme versprühte. Und dann später, dass er es dann bis zum Bundespräsidenten macht und dann so kläglich allerdings daran auch scheitert.
Ja, wobei man ja medienkritisch anmerken muss, dass dann ganz am Ende unterm Strich von diesen ganzen Skandalen bis hin zum Bobbycar verglichen mit anderen Skandalen ganz schön wenig übrig geblieben ist. Aber ihm fehlten vielleicht so ein bisschen Berührungsängste mit bestimmten Leuten, die man als Politiker lieber nicht trifft. Das stimmt schon.
Ich glaube jetzt mal auch davon nochmal abgesehen, ich habe überhaupt gar keinen, ich glaube überhaupt nicht, dass der wirkliche Skandal, um den es da ging, so schlimm, also da gibt es wirklich tausendfach viel schlimmere Sachen. Ich glaube, er ist eben genau an diesem Punkt gescheitert, den wir eben sagten, nämlich, dass er nicht wusste, wie er auf die Menschen zugeht und wie er spricht und wie er überhaupt mit seiner Position auch umgeht. Weil ich glaube, sein Problem war, es war ein überschaubarer Fauxpas, den er gemacht hat oder Fehler, den er gemacht hat, den hättest du einräumen können und da hättest du dich drum kümmern können, das aus der Welt zu schaffen. Aber das Problem von ihm war ja damals zu sagen, wie ich habe nichts falsch gemacht und ich bin Bundespräsident und ich muss mich dazu jetzt nicht äußern und hier ist alles in Ordnung und mehr muss ich da nicht sagen. Tschüss. Und dann hat er sich immer mehr in Widersprüche verstrickt. Ich glaube, hätte er an der richtigen Stelle einmal den Punkt gefunden zu sagen, ja, okay, vielleicht ist da was nicht ganz exakt gelaufen. Das war, wenn nicht so gedacht, ich werde mich darum kümmern, ich werde das alles ausgleichen, ich bitte um Entschuldigung, ja. Fehler passieren. Ich glaube, das hätte ihm nicht mal jemand wirklich übel genommen.
Unterm Strich hauptsächlich das Bild von diesem gelben Klinkerbau, der sich einem wirklich auf alle Zeiten eingebrannt hat und der mit das Deprimierendste an der ganzen Nummer war. Gut, was aktuelle Hannoveraner Politik angeht, ja, also wir könnten dann an diesem Montag nochmal ein bisschen über die FDP reden, aber da gilt dasselbe für die Deutsche Bahn wie für die Deutsche Bahn. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Ne? Es
ist, nee, wir treten da jetzt so nicht nach.
Nein, nicht jetzt.
Aber es ist schon lustig, dass das Einzige wirklich, was dann also nach der Niedersachsenwahl eigentlich davon überbleibt, also dass es ein Erfolg für die SPD und auch ein großer Erfolg für die Grünen war und dann sagt man aber, ja, aber nicht so doll, wie ihr gedacht habt, ihr seid trotzdem doof. Und dann aber, dass das Einzige wirklich, worüber diskutiert wird, ist, dass die FDP jetzt echt ganz sauer ist, ja, weil sie...
Also ich sag mal, über die Verdopplung der AfD wird auch gesprochen.
Da wird auch gesprochen, das ist auch richtig da.
Meine ich gelesen zu haben.
Darf man auch noch mal kurz nach rechts kotzen, aber ansonsten ist es natürlich wirklich dieses Ding und das jetzt nur gleich die Konsequenz daraus ist, das finde ich nur das Einzige, was mich wirklich auch überrascht hat, dass sofort eben von der FDP aus Berlin und von Lindner kam, wie das zeigt, dass wir uns nicht genug durchgesetzt haben und jetzt werden wir erstmal richtig zeigen, wo der Hammer hängt auf Deutsch. Also nicht irgendwie der Gedanke, vielleicht haben wir auch echt Fehler gemacht. Vielleicht war das auch gar nicht so dufte, was wir alles vorgeschlagen haben.
In einem Punkt macht er sich ja unnötigerweise Sorgen, weil er sagt, er fürchtet, seine Kernklientel könnte die FDP inzwischen für eine linke Partei halten, weil sie mit Grünen und SPD zusammenarbeitet. Ich glaube, wenn er darüber nachdenkt, diese Sorge kann man ihm nehmen. Niemand hält die FDP für eine linke Partei.
Nein,
aber es wird etwas anstrengender werden in Berlin, weil die jetzt natürlich noch mehr Profilierungsdruck haben und sich die Ampel, wenn es dumm läuft, zum falschen Zeitpunkt noch mehr gegenseitig ausbremst.
Ja,
gut, oder aber Olli, apropos ausbremsen, bevor wir uns in den Niederungen der niedersächsischen Landespolitik verlieren, weil ich höre ja durch, du bist selber nicht gerade ein glühender Lokalpatriot. Da wir ein aktueller Podcast sind, kommen wir an einer Aktualität natürlich nicht vorbei.
Ein wichtiges Thema, gerade für den heutigen Tag, wo dieser Podcast ja erscheint, denn heute ist
der Tag des Hundes. Heute ist Welthundetag. Der Tag des Hundes. Welthundetag.
Ja, Dog Day.
Und da Herr Kalkofe wirklich seit gefühlt Jahrzehnten ein begeisterter Hundevater ist, hätte ich beinahe gesagt, wo das irgendwie eklig klingt.
Und Imitator.
Dachten wir beide sagen nochmal an dieser Stelle abschließend, was uns Hunde bedeuten. Bei mir geht's schnell nichts. Jetzt bist du dran.
Was? Du hast gar nichts dabei. Aber wir sind doch beide Hundefreunde. Du hast doch auch dein Leben mit Hunden verbracht.
Bei mir wohnt auch ein Hund, so würde ich das zusammenfassen. So.
Bei dir wohnt ein Hund. Was war, eine Frage, also vor dem Hund, gab es Haustiere vor dem Hund bei dir?
Ja, der erste Hund, den wir hatten, war ein Dackel, der hieß Max, da war ich noch relativ klein. Max ist keinen schönen Tod gestorben, weil Max ist, während wir beim Abendbrot saßen, in mein Zimmer eingedrungen, unbefugt. Dort hatte ich, damals spielte man
ja noch... Auf ein Minenfeld getreten.
Genau, ist in die Luft gesprengt. Nein, aber ich hatte, wir haben ja natürlich ganz viel mit kleinen Figuren gespielt, Airfix-Figuren, also heute würde man sagen Kriegsspielzeug. Ich hatte da aber vor allem Cowboys und Indianer aufgebaut zu einer sehr durchdachten Schlachtordnung. Und der dusselige Dackel ist in mein Zimmer gegangen, wie gesagt, während wir aßen, und hat dann einen von meinen Indianern gefressen. Und zwar wohl einen...
Von den indigenen...
Entschuldigung, er hat eine indigene Figur gefuttert und noch dazu eine indigene Figur, die eine Lanze trug, eine kleine. Es war wirklich so eine Mini-Figur, aber sie hat gereicht, um Max in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Und ich war ehrlich gesagt noch... Ich war noch so jung, dass ich eigentlich ein bisschen wütender war, dass ich den Indianer nicht mehr zurückgekriegt habe.
Das ist sowas von politisch unkorrekt. Also ich möchte sagen, wenn ich am Anfang vielleicht viele, viele Freunde verloren habe in diesem Podcast.
Habe ich jetzt die Hundefreunde und die indigenen Freunde.
Und die Freunde der indigenen. Also das ist jetzt so wirklich, das hat so viel jetzt dich gekostet.
Eingerissen, mit dem Arsch alles wieder eingerissen.
Mit dem Arsch eingerissen. Ja. Ich weiß nicht, ob du nächste Woche nicht wirklich nur noch die halbe Quote bei heute schon
hast. Ich war 5 und ich habe den Indigenen nicht zurückbekommen, wenn ich das nochmal sagen darf.
Hast du den Hund nicht aufgeschnitten dann, um deinen deine Figur da wieder zu bekommen?
Ich glaube, der Arzt, der den Hund retten wollte und es nicht geschafft hat, das ist ja der eigentliche Schuldige. Und der hat dann auch noch den Indigenen weggeworfen.
Das finde ich jetzt aber wirklich eine sehr traurige Geschichte. Wir hatten auch als ersten Hund einen Dackel. War das ein Lang- oder Rauhaar?
Nee, das war so ein Rauhaardackel, klassisch.
Wir hatten Langhaar.
Nee, Quatsch, es war ein langer Dackel, du hast recht. Ja.
Du weißt es nicht mal mehr.
Max war ein Langhaardackel, Punkt.
Max, echt, also wirklich, Max tut mir wirklich leid. Das muss ich jetzt mal sagen.
Du kanntest den doch gar nicht.
Aber dass er, also wie du über ihn redest, dass du nicht von mir seine Frisur kennst.
Ja. Und ich hatte im Gegensatz zu dir, der du ja deine Hunde immer auch so als Ersatzkinder betrachtest, ich hatte nie so eine emotionale Bindung. Es war auch so, als meine Frau und meine Söhne sich vor 7 Jahren entschlossen, einen Hund anzuschaffen, habe ich zu denen gesagt, pass auf, ich bin aus verschiedenen Gründen dagegen. Wenn ihr das wollt, stehe ich dem nicht im Wege. Aber ich werde nicht einmal mit dem Tier rausgehen in meiner kargen Freizeit, weil ich werde nie wieder, ich habe Zivildienst gemacht, ich werde nie wieder die Exkremente von anderen Säugetieren aufheben mit so einer dusseligen Tüte. Ihr könnt das machen und dann haben die das gemacht und ich habe das bis heute durchgezogen. Viele Leute finden das ganz entsetzlich, aber ich grüße den Hund auch und so. Und der Hund findet mich offensichtlich auch gut und bemüht sich die ganze Zeit um meine Sympathie, weil Hunde ja auch unterwürfig sind.
Aber ihr siezt euch noch.
Ich sieze den Hund, der Hund sieht's zurück. Aber ich kann wirklich nicht sagen, ich war nie so ein Hundefan, muss ganz ehrlich sagen.
Du warst nie so ein Hundefan. Ich dachte, Nein. Du bist auch so ein Hundefan. Also das heißt, ihr respektiert euch gegenseitig.
Richtig.
Und kackt euch jetzt nicht gegenseitig irgendwo hin. Aber
wir kacken nicht voreinander, der Hund und ich.
Das ist doch schön. Und du hebst also auch keine Exkremente von anderen.
Von niemandem. Nur von mir selbst. Deine eigenen auch nicht? Zur Not.
Natürlich. Muss deine Frau dann immer das Beutelchen tragen, wenn ihr mal spazieren geht?
Ja, nicht jetzt wieder in den Fäkalbereich abbleiben.
Ich frage ja nur, du hast das aufgebracht.
Ich habe damit angefangen.
Nein, aber dann, gut, aber hattest du denn jetzt noch einmal die Frage vor den Hunden? Gab es andere Haustiere?
Wir hatten mal, als meine Söhne noch ganz klein waren, hatten wir mal eine Golden Retriever-Hündin und das sind ja einfach nette
aber
Hunde.
Auch nochmal Hund. Ich frage nur nochmal, gab es auch was anderes außer Hund? Nur mal, ob du da eine andere Beziehung hattest?
Nein, eine andere Beziehung zu irgendeinem anderen Tier hatte ich nie.
Zu einem anderen Tier nicht. Also
ich hatte sehr persönliche Hamster. Frage, muss ich mal sagen.
Ja, also ich hatte einen Hamster als Kind, an den kann ich mich aber auch nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Meine Eltern haben es mir nie gesagt. Wahrscheinlich habe ich ihn versehentlich gegessen. Ich weiß es nicht. Der war weg eines Tages.
Also Entschuldigung, und, also Kleinsäuger für seine Kinder anzuschaffen, ist auch falsch, weil die ständig sterben wegen allem möglichen Quatsch. Ob die jetzt als Türstopper enden oder im Sauger, im Staubsauger. Das würde ich meinen Kindern nie antun, weil die Sterbequote von solchen Minitieren ist einfach erschütternd.
Ich kenne nur Horrorgeschichten von Hamstern. Wie Hamster, also Hamsterhorror früher, da, also die, das tut mir auch wirklich sehr, sehr leid.
Weißt du, was meine Lieblingshamstergeschichte ist? Von meinem besten Freund Malte, den kennst du ja auch.
Ja.
Der hatte zwei Hamster und die hießen, das ist jetzt kein Witz, Fummel und Fienchen. Und Fummel hieß Fummel, weil er die ganze Zeit beigegangen ist bei Fienchen.
Ja.
Und sie ist letztlich daran verstorben. Er hat sie totgefickt. Ja, totgewumst. Also das ist jetzt meine Diagnose nach all den, das ist Jahrzehnte her, aber so hat er mir das erzählt. Fummel hat Fienchen totgeknattert.
Das berührt mich jetzt gerade.
Ja klar, die kanntest du gar nicht, aber du bist halt so ein emotionaler Typ, du kannst dich da reinsteigern. Du bist mit deinem Hund auch heute noch sehr ähnlich.
Ne? Ich bin totaler Hundefreund und ich kann mir auch also das irgendwie gar nicht vorstellen. Ich hatte in meinem Leben auch immer Hunde, allerdings muss ich eben auch zugeben, nicht wegen der Exkremente-Geschichte, aber ich konnte eben auch nie alleine mich um einen Hund kümmern, einfach weil ich zu viel unterwegs bin, auf Hochzeit. Reise hin und her. Nein, aber
du brauchst Personal für die Hundehaltung.
Arbeite ich ja. Richtig. Nein, man muss sich auf jeden Fall die Arbeit irgendwie teilen. Alleine hätte ich einen größeren Hund mich nicht darum kümmern können. Aber ich hatte also wie gesagt als Kind einen Dackel, der hieß Tapsi. Weil der so
hast du den Namen selbst ausgedacht?
Nein, den haben wir uns alle zusammen ausgedacht, weil der, als wir den kriegten, da tapste der so und dann sind wir darauf gekommen. Ist cool, oder?
Das ist super Tapsi cool.
Toller Name. Und der war auch sehr süß, aber der war auch absolut unerzogen, weil meine Mutter hat sich hauptsächlich um den gekümmert und hat aber auf Erziehung da gar nichts gegeben. Und der liebte es zum Beispiel auch einfach.
Warum sollte sie auch den Hund erziehen, wenn sie dich nicht erzogen hat?
Richtig, also, ne? Und der hat dann genau wie ich auch gerne mal irgendwo ins Haus gestrullt oder irgendwie sowas. Und das war dann irgendwie sehr unangenehm. Aber trotzdem, wir haben ihn geliebt. Den haben wir lange gehabt. Der hat mich zweimal böse gebissen. Der war ein bisschen neurotisch. Und trotzdem haben wir ihn gemocht. Dann hatte ich später einen Golden Retriever. Das war dann mit meiner damaligen Freundin der erste eigene Hund, den ich auch als Welpe bekommen habe. Und der bekam einen sehr, sehr schönen Namen, nämlich Kaiser Sosse.
Ja.
Wir wissen es,
die Fans. Das ist jetzt für Cineasten natürlich.
Für Cineasten, ne?
Nachvollziehbar. Alle anderen wundern sich, was das für ein Quatschname ist, ja.
Was der Name ist, warum nicht Kaiser Wilhelm? Nein, Kaiser ist auch was anderes. Ist auch nicht der Kaiser, sondern anders geschrieben. Kaiser Sosse. Wer die üblichen Verdächtigen, The Usual Suspects kennt, weiß mit dem Namen was anzufangen. Und Sosse war der Rufname. Ja. Und das war
kann man einen sehr, Hund sehr, heute noch nach einer Figur benennen, die Kevin Spacey gespielt hat? Das frage ich dich.
Ist jetzt heute natürlich ein bisschen problematisch, aber der gute Sosse lebt auch leider schon lange nicht mehr, der ist leider relativ jung verstorben, aber danach hatte ich ja dann auch noch eine Phase und den kennst du ja auch noch, Horst.
Oh Gott, ja.
An Horst muss ich noch kurz erinnern, weil Horst war schon ein sehr spezieller Hund.
Schreckliches Vieh, entschuldige, jetzt mit dem Abstand kann ich es ja sagen. Was für ein Arschloch von Hund. Wirklich.
Darf man ehrlich im Nachhinein auch sagen, den meine damalige Freundin mitbrachte und gerettet hatte. Und zwar war das ein Rehpinscher, sagen wir mal, kein so besonders schönes Schicksal hatte. Denn der war bei einem alten Opa vorher gewesen und der hatte sich nicht richtig drum gekümmert um den Hund. Und hatte eine Augenentzündung. Und dann hat er sich, der Opa aber sich nicht drum gekümmert und dann wurden die Augen so schlimm, der Hund musste zum Tierarzt und ihm mussten die Augen entfernt werden. Also der Hund war
der deprimiertste blind. Podcast aller Zeiten.
Pass auf, wird aber noch besser. Ja. Er hatte keine Augen mehr.
Jetzt kommt
also
die Pointe.
Zugenäht. Ne? Dann hat ihm ein anderer Arzt aber noch, weil er humpelte ein bisschen, das falsche Bein operiert hinten. Das heißt, er hat hinten gehumpelt und musste immer eins seiner vier Beine hinten hochziehen, weil man ihm versehentlich das falsche Bein operiert hatte. Dann hat ihm noch ein anderer großer Hund in den Arsch gebissen, wodurch er eine große Narbe am Hintern hatte. Und er hatte noch eine Pilzerkrankung an den Ohren, wodurch er an den Ohren kaum noch Haare hatte.
Ja.
So. Und dieser Hund War aber trotzdem, das kann man sich jetzt echt kaum vorstellen, aber er war trotzdem recht gut drauf und war so dieses typische Ding, wie du sagtest, er war halt einfach
recht gut drauf. Der hat nach allem geschnappt, was sich in seinen Radius begeben hat. Also er hat alle Ausreden der Welt, weil er wirklich, er hatte eine Pechsträhne von hier bis zur Tür. Aber du konntest nicht in die Nähe von dem Vieh, weil er A, losgebellt hat und B, wirklich immer versucht hat, dich zu beißen.
Ja, mich auch, jeden. Also weil er außer eben seinem Frauchen, die mit der er so quasi verwachsen war, weil das waren seine Augen und seine ganzen Sinnesorgane eigentlich. Ach so, das hatte ich vergessen, weil Eier hatte er auch keine mehr.
Kastriert. Warum musst du das auch noch erzählen? Es war doch schlimm genug. Ja.
Und der hat wirklich an alles gebissen, hat gekläfft wie ein Dover und vielleicht darf man sagen, er hat auch ziemlich gestunken.
Er hat gerochen aus wie die Hölle, wirklich. Aus allen Öffnungen. Das war, wie gesagt, ich weiß, dass jetzt ganz viele Hundefreunde sich aufregen, weil der hatte wirklich ein doofes Leben, also auch schon bevor er zu euch gekommen ist, aber charakterlich und man konnte nicht im selben Raum sein mit dem Tier.
War ja, man muss sagen, man hat wirklich alles versucht, aber er war einfach ein Arsch, ja, das ist auch richtig. Und
damals haben wir ja die Drehbücher für unsere Wichser-Filme geschrieben. Wir haben oft auch bei dir geschrieben und ich kam rein und dachte immer, hoffentlich ist es der Hund, weil es so schlimm gerochen hat. Ja. Meistens war es auch der Hund, muss man sagen.
Ja, meistens, aber manchmal war er gar nicht da. Aber das war wirklich, das Coole war an dem Vieh.
Nein, nichts war cool an dem Vieh.
Man hatte mit ihm Mitleid irgendwie und andererseits hatte ich auch vor ihm Respekt, weil so beschissen, wie dem das ging und trotzdem war er gut drauf, der hat sich trotzdem gefreut, der ist spazieren gegangen auch draußen, der ist auch, obwohl er nicht sehen konnte und mit seinen drei Beinen, das eine hat er immer hochgezogen, wenn er schneller gelaufen ist, ist der draußen ohne Leine zum Teil langgelaufen, hat sich komplett immer an den Mauern und an der Wand orientiert. Man musste immer nur aufpassen, wenn jetzt ein Fahrradständer kam oder plötzlich Leute, dann ist er in die reingelaufen. Dann musste man immer
stoppen. Und hat die gebissen, kann man vielleicht auch
sagen. Hat er immer gerne gebissen.
Ja, aber er ist hauptsächlich rausgegangen, um auch mal andere Leute zu beißen.
Er hatte aber auch gar nicht mehr so viel Zähne und so. Also das war jetzt nicht so, aber er hatte kleine Spitze. Also
man kann es ja mal sagen, das war wirklich ein Zombie.
Es war ein Zombiehund.
Ja,
es war The Walking Dog. Sozusagen. Und der war wirklich, der war echt unglaublich. Aber ich habe damals immer so für mich genommen, wie wenn es einem so scheiße geht wie ihm und trotzdem hat er diese Rotzigkeit behalten und sein Leben noch so weit genossen. Und habe immer gesagt, sei ein Horst. Also das war für mich damals immer so ein Beispiel dafür, einfach nicht aufzugeben. Und das hat er nie getan. Er war ein Arschloch, er hat gestunken, aber er hat nie aufgegeben.
Nie aufgeben und so viele Leute wie möglich beißen. Das ist doch ein schönes Schlusswort für heute, finde ich.
Ja, aber halt, ich muss noch, bevor ich das sage, jetzt habe ich natürlich einen gut riechenden, ganz wunderbaren, herzensmodelhund, lieben, tollen Hund, nämlich einen Golden Doodle. Und der heißt Dexter. Und der heißt Dexter, weil wir uns erst nie auf den Namen einigen konnten und irgendwie was Cooles suchten. Also unsere Tochter damals, die wollte dann eben irgendwas, was so amerikanisch klingt. Dann kam sie immer mit Buddy und Buster und Boomer und sowas alles auch, weißt du, das so nach Fernsehserien und so.
Boomer wäre unverschämt, ja.
Das ist eine Frechheit, ne? Nein, und dann haben wir überlegt und dann kam irgendwann, wurde Dexter gesagt. Und meine Frau dachte sofort an Dexter vom Denver Clan. Früher, der schicke Lover von Joan Collins, von Alexis. Und da meinte sie so, oh cool, Dexter. Und ich dachte natürlich, wie wir meisten wohl, an den freundlichen Serienmörder von nebenan und fand das auch ganz cool und deswegen haben wir uns drauf geeinigt und jeder sieht aber was anderes hinter dem Namen. Aber er ist ein wunderbarer, ganz toller Hund.
Ich finde aber, ein Serienkiller-Name hätte auch sehr gut zu Horst gepasst, muss man sagen.
Das hätte zu Horst eigentlich viel besser gepasst. Den hätte man auch Dahmer oder irgendwie so.
Ich glaube, jeder, der Horst mal getroffen hat, wird heute manchmal noch nachts schreiend wach.
Ich glaube, die meisten, die Horst getroffen haben, haben auch noch eine Narbe. Ja.
Irgendwo von ihm. Gott hab ihn selig.
Er hat sehr, sehr lange durchgehalten und hat echt hart gekämpft.
Er ist jetzt im Hundehimmel und beißt dort andere tote Hunde.
Ja, er hatte es nicht leicht, aber er hat es uns auch nicht leicht gemacht. Aber das sind schöne Erinnerungen an Horst. Ja, ja, und damit sind wir aber auch eigentlich schon wieder am Ende. Ne?
War heute sehr persönlich und wir sind beide auf unterschiedliche Art unsympathisch rübergekommen. Mehr kann man nicht erreichen.
Nee, wir haben beide unsere Fans vergrault und den Leuten jetzt viel Anlass für kleine Shitstormchen oder so gegeben. Ne, schreibt uns einfach unter kalkundwelk@radio1.de. Meldet euch, erzählt eure Geschichten von Horrorhunden, Spaziergängen in der Jugend oder was auch immer. Und schreibt uns, was ihr wissen wollt. Und deswegen zum Abschluss die eine Frage, die jetzt gerade ganz aktuell gestellt wurde an uns, ja, beziehungsweise an dich. Weil nämlich am Freitag, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Freitag hatten wir wirklich eine große Ehre, nämlich zum ersten Mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, und davon nämlich der Bayerische Rundfunk, lief der Wichser.
Ja, wir haben einen Edgar-Wallace-Abend gemacht im dritten Programm BR, und zum Reinkommen in das Thema lief erstmal unser erster Kinofilm. Da war ich auch sehr stolz.
Das finde ich auch das erste Mal im öffentlich-rechtlichen und dann noch im Bayerischen Rundfunk. Und da lief der Wichser, der vielen Menschen wieder Freude gemacht hat. Und da kam die Frage an dich.
Ja.
Waren das damals deine echten Haare?
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Mich hat übrigens neulich vor einer Heute-Show, rede ich immer noch mal mit dem Studiopublikum und dann dürfen mir die Leute irgendwelche Fragen stellen, da hat mich neulich jemand gefragt, ob die Haare, die du jetzt hier bei mir siehst, also die Podcast-Hörer sehen sie nicht, aber du kennst ja meine Haare, hat mich gefragt, ob das hier ein Toupet wäre. Wo ich auch gesagt habe, wer würde dafür Geld bezahlen?
Wirklich?
Für den Scheiß, für eine halbe Frisur Geld bezahlen. Aber natürlich, die Frisur von Dr. Brinkman in beiden Wechselfilmen war eine Perücke, die mir stundenlang mit ekligem Mastix-Kleber aufgeklebt werden musste, was kein Spaß ist.
Ja, also das ist, aber ich fand das trotzdem sehr schmeichelhaft, dass die
Leute, dass man mir das zugetraut hat, dass das meine Haare sind, da bin ich jetzt auch ein bisschen gerührt.
Ich wollte, dass diese Folge doch versöhnlich endet.
Sehr, danke, danke dafür.
Dass du jetzt mit so einer kleinen Träne im Auge.
Ja, irgendjemand da draußen hat gedacht, das wären meine Haare.
Er hat gedacht, der Welke, der konnte mal Haare haben. Der war früher so ein richtig cooler Hippie.
Ja, ja, richtig. Echt, ne?
Ja, mit diesem Gedanken schließen wir jetzt diese Folge. Wir stellen uns alle vor, wie du jetzt deine Hippie-Mähne schüttelst.
Ja.
Und dann wieder zurückgehst. Und wir
privat trage ich die Haare offen.
Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Viel mehr unangenehmen privaten Geschichten von uns.
Ja. Tschüss.
Tschüss, bis dann.
Und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke, produziert von Radio 1.